Samstagsuni im Wintersemester 2010-2011 zum Thema Mythos in Geschichte und Gegenwart. Zweiter Vortrag. Professor Dr. Andreas Bagordo über die Mythen der griechischen Tragödie auf der Opernbühne. Prometheus, Ödipus, Iphigenie, Elektra.
Vielen Dank für die Einladung. Also die Mythen der griechischen Tragödie auf der Opernbühne. Prometheus, Ödipus, Iphigenie und Elektra. Ich entschuldige mich für die eigentlich korrekte Aussprache, Iphigenie. Ansonsten sollten wir eigentlich, wenn wir Iphigenie sagten, dann sollten wir auch Prometheus und Ödipus sagen. Aber wir sollten alle griechischen Eigennamen nach den lateinischen Akzentregeln traditionsmäßig aussprechen. Deswegen wundern Sie sich, wenn ich weiterhin Iphigenie sage und er hält einen Vortrag und kann nicht einmal die griechischen Namen aussprechen. Sowohl die antike Tragödie als auch das moderne Musiktheater sind multimediale Ereignisse, Events, würde man heute sagen. Beide erfahren eine öffentliche Performance, in denen ein poetischer Text bzw. ein Opernlibretto, eine mehr oder weniger durchgehende musikalische Begleitung, ein bemaltes Bühnenbild, kostümierte Schauspieler bzw. Sänger, die die Handlungsträger sind, sowie ein singender und zugleich tanzender Chor unabdingbare Bestandteile sind eines, um es mit Wagner zu formulieren, auf ihn werden wir zurückkommen, Gesamtkunstwerks. Dies alles macht aus der griechischen Tragödie der natürliche Vorläufer der inzwischen 4 Jahrhunderte alte europäische Oper. Dabei werden wir auch versuchen, eine kurze Geschichte der Gattung Oper zu skizzieren, und zwar anhand der Bedeutung, welche die antiken Mythen, soweit von der griechischen Tragödie vehikuliert, überliefert, in ihr haben. Schließlich ist die Oper selbst als Gattung um 1600 in Florenz gerade aus dem Interesse für antike Mythenstücke entstanden, sowie aus dem Versuch, die ursprüngliche Verbindung von Wort und Musik wiederherzustellen, die das griechische Drama zum ersten Mal instituiert hatte. Also diese Verbindung Wort plus Musik auf einmal. Die Gattung Tragödie kannte als Stoff fast nur den Mythos. Die Zuschauer selbst waren mit den wichtigsten Mythen bereits vor dem Eintritt ins Theater vertraut, wenigstens in den Grundzügen, und ließen sich gerne von neuen Deutungen alter Mythen immer wieder überraschen. Also die Mythen waren in der Regel bekannt, die Versionen dieser Mythen, die die Dichter selbst vorschlugen, sie sorgten sozusagen um den Effekt, um den Überraschungseffekt. Unsere theoretische Überlegung wird anhand von 4 exemplarischen Mythen mit ebenso vielen für die antike Rezeption im Musiktheater repräsentativen Opern begleitet, wie die antiken Tragödienzuschauer und die modernen Opernbesucher, werden wir auch einiges multimedial erleben, wenn auch nur in der bescheidenen Form von Ton- und Filmausschnitten. Wenn es stimmt, dass ein gleiches dramatisches Sujet, ein Stoff, ein gleicher Mythos oder Fabula, werden die Römer sagen, unzählige Plots veranlassen kann und dass jeder Plot die verschiedensten Formen einnehmen kann, dann ist die Geschichte des literarischen Dramas für komparatistische Zwecke gut gewählt, noch besser gewählt. Erscheint aber die Oper, in der die thematische Variation und die Motivik, die motivische Kombinatorik ein weiteres Element ins Spiel setzt, nämlich die Musik. So sei vorübergehend nur ein Fall genannt aus der Tragödie des Euripides Alkestis zum Beispiel, stammen als Opern die Alceste von Lully 674, in der der Halbgott Alcide, nämlich Herakles, als Triumphator über die Unterwelt sich selbst und die Liebe verherrlicht. Also das ist der Schwerpunkt in dieser Oper. Aus der gleichen Tragödie stammt aber auch ein Admeto von Händel 1727, wo diesmal der Schwerpunkt in der Eifersucht liegt, jener Furie, die Alkestis, die Heldin, in der Unterwelt mit verheerenden Folgen angesteckt hat. Dazu noch eine Alceste oder Alceste, in zwei Versionen, von Gluck, 1767, in der die Heldin diesmal eine den Tod und die Götter tragisch herausfordernde Eheliebe akzentuiert. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, diese eine und dieselbe Tragödie zu interpretiert zu sehen in der Oper. Solche Umwandlungen in der Akzentsetzung auf den einen oder den anderen Aspekt eines mythischen Stoffs charakterisieren die meisten modernen Opernvertonungen griechischer Bühnenstücke. Dies geschieht hauptsächlich aus zwei Gründen. Einerseits die 20 bis 22 Jahrhunderte, die das moderne Musiktheater, wie gesagt, entstand um 1600, in seinem ideologischen Kontext von den kulturellen Bedingungen des griechischen Theaters trennen, lassen sich deutlich spüren. Andererseits eine wichtige Rolle spielte die spezifische historische Konfiguration der operistischen Formen. Die Geschichte der Oper ist inzwischen, wie gesagt, 4 Jahrhunderte lang und die hat natürlich verschiedene Formen, auch die Oper selbst als Gattung gekannt. Nehmen wir die wohl berühmteste Oper, die aus einem griechischen Stoff hergeleitet wurde, wohl die Elektra von Richard Strauss. Erstens, ein Mythos ist bei den alten Griechen entstanden, in dem Elektra eine Rolle spielt. Zweitens, dieser Teil eines größeren, umfangreicheren Mythos oder Sagenkreises wurde von der Literatur rezipiert, unter anderem von Sophokles für seine Tragödie Elektra. Drittens, im 19. Jahrhundert hat sich ein Dichter wie Hugo von Hofmannsthal für das antike Stück interessiert und daraus einen vertonbaren, operntüchtigen Text gemacht, das wir auch Libretto nennen können. Viertens, ein Komponist, Richard Strauss, hat das Libretto vertont und daraus eine Oper gemacht. Die ursprüngliche Geschichte bzw. Erzählung, das ist die Etymologie von Mythos, von Elektra, hat wenigstens drei Bearbeitungen erfahren, die wir konkret nachvollziehen können. Wir können Sophokles' Tragödie lesen, eventuell noch am Ort der Performance, für den sie bestimmt war, das Theater als Zuschauer erleben. Wir können dasselbe mit Hofmannsthals deutscher Fassung machen und schließlich Strauss' Oper im Opernhaus oder aus einer DVD-Einspielung genießen oder aus einer CD, wie wir auch tun werden. Was wir nicht konkret erfassen können, ist der ursprüngliche Mythos, der der Anfang von allem ist. Die antiken Mythen sind für uns nämlich nur durch ihre literarische Bearbeitungen bekannt. In den homerischen Epen etwas, Ilias und Odyssee, sporadisch, also selten, in den lyrischen Gedichten, vor allem aber in den großen Bühnenwerken des 5. Jahrhunderts vor Christus, und zwar in Athen. Vergessen wir nicht, das Drama, die Tragödie, die Komödie sind alles in allem provinzielle Phänomene gewesen. Alles fokussiert sich auf Athen, alle Dichter stammen von, fast alle sind zumindest tätig in Athen, das Publikum stammt zumeist von Athen, also ein durchaus provinzielles Phänomen, die griechische Tragödie, die dann natürlich eine universelle Dimension erlangen hat. Die Mythen in den Bühnenwerken des 5. Jahrhunderts, und hier sind wesentlich nur die Tragödien zu nennen. Die dramatische Schwestergattung Komödie kann zwar den einen oder den anderen Mythos kurz andeuten und gelegentlich parodieren, sie macht sich über alles lustig, die Komödie, ihre Stoffe kommen aber grundsätzlich aus der Fantasie der einzelnen Komödiendichter und haben eher mit der politischen Aktualität zu tun als mit den entfernten Welten des Mythos. Also Mythos auf der athenischen Bühne bedeutet im Drama Tragödie und nicht Komödie. Es ist möglich, dass antike griechische Mythen in den ersten Phasen ihrer Tradierung auch auf anderen, unabhängig von literarischen Kanälen, etwa mündlichen Wegen überliefert werden konnten, dass also das griechische Publikum die Geschichte von Agamemnons Mord, von Ödipus Vatermord, von Aias Selbstmord oder von Medeas Kindsmord, wurde natürlich gerne ermordet im Mythos, auch unabhängig von den literarischen Werken Kante, für die sie zu uns gekommen sind, Homer und die Tragiker grundsätzlich. Aber wir sind jetzt nicht hier, um uns nach dem Ursprung des Mythos zu fragen, das würde uns bald zu Heldengenealogien, Theogonien und somit zur Schöpfung der Welt führen. Darin hat sich schon Ovid in den Metamorphosen versucht und ziemlich erfolgreich. Für uns gibt es also keinen Mythos ohne eine entsprechende literarische Bearbeitung, aus der wir moderne Leser den Mythos rezipieren können, sodass Mythenrezeption nichts anderes bedeutet als die Rezeption literarischer Werke, in denen der Mythos eine Rolle spielt. Wir kennen also die homerische Version eines Mythos, die sophokleische oder gar die ovidische. Aber dass ein Mythos von Varianten lebt, liegt in seiner Natur. Ziemlich erfreulich ist die Tatsache, dass wir generell die Varianten großer Dichter haben und nicht zum Beispiel die eines peloponnesischen Schäfers. Es gab nicht nur Homer und die Tragik. Die Geburt der Oper um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert ist bezeichnenderweise durch griechische Mythen gekennzeichnet, die weder in den homerischen Epen noch in den erhaltenen Tragödien zu suchen sind. Die Mythen von Orpheus und Eurydike, von Daphne oder Ariadne kannten andere Wege der Tradierung, der Überlieferung, die nicht immer linear und vor allem nicht immer nur griechisch verliefen. Wir müssen nicht vergessen, Ovids Metamorphosen galten für das ganze Mittelalter, aber auch schon in der Spätantike, als eine riesen Mythenenzyklopädie. Und so wurden sie auch verwendet, wirklich wie ein Repertoire, wie ein Brockhaus der Mythen. Das heißt, auch hier Mythen wie Orpheus, Eurydike, Daphne und so, dafür war natürlich die wichtigste Quelle Ovids Metamorphosen und nicht etwa die antiken Dramen, die sich mit solchen Figuren, solchen Gestalten, solchen pastoralen, werden wir sehen, Gestalten gar nichts befasst hatten. Konventioneller Geburtstag der Oper ist der 6. Oktober 1600, als die Euridice mit der Musik von Jacopo Peri und dem Libretto von Rinuccini in Florenz aufgeführt wurde. Die Oper als neue Gattung entstand nicht zufällig. Sie wurde durch eine langwierige und intensive Reflexion vorgearbeitet. Diese Reflexion entwickelte sich in einer reichen Traktatistik in der späten Renaissance. Diese musiktheoretischen Vorarbeiten setzen sich fort im anregenden Milieu eines Florentiner Freundeskreises, der aus Dichtern, Literaten und eben Komponisten bestand und dem der entscheidenden Schritt in Richtung Oper zu verdanken ist. Diese Art Club, der sich im Hause von Giovanni de Bardi zusammentraf, wurde Camerata de Bardi oder eben Florentina Camerata, Camerata Fiorentina genannt. Für die Camerata ist das antike Drama, wie der große Librettoforscher Albert Ghia es formuliert hat, nicht Strukturmodell oder Stofflieferant, sondern Vorbild einer sowohl ausdrucksvollen wie wortdeutlichen Wiedergabe des Textes durch die Schauspieler. Es geht also um die Performance, um die Bedeutung der Verbindung Wort und Musik. Dafür interessieren sich diese Florentiner für das antike Drama. Sie sahen darin wirklich ein Modell in der Verbindung von Wort und Musik. Aber was wissen wir überhaupt über antike Musik, gilt zu fragen. In der griechischen Welt der archaischen und klassischen Epoche, also zwischen der Mitte des 8. und dem ausgehenden 5. Jahrhundert vor Christus, war eine musikalische Begleitung eine mehr oder weniger wichtige Komponente jeder poetischen Gattung. Etwa die attischen Bühnenstücke enthielten sowohl rezitative Sprechpartien, die Dialoge, als auch gesungene, von Musik begleitete Chorpartien. Von der antiken Musik kennen wir leider nur die Partitur, könnte man sagen. Das sind eigentlich die Versmasse, die Rhythmik, die wir nur in dieser Abwechslung von Längen und Kürzen, die wir Metrik oder Rhythmik nennen, aber mehr nichts. Keine Notationen oder nur sporadische und später. Ansonsten sind wir überhaupt nicht imstande, etwas, wenn auch ein Bruchstück aus antiker griechischer Musik zu rekonstruieren. Vielleicht eine Ahnung, eine Vorstellung können wir bekommen, wenn wir eine Lyra, eine Formings, also ein Saiteninstrument, wie auf Vasen zum Beispiel, auf antiken Vasen geschildert, materiell zu rekonstruieren und sehen und hören, versuchen zu hören, wie das klingt. Aber eine Melodie, eine antike Arie, das können wir vergessen. Aber die Florentiner, sie strebten eigentlich danach, also die antike Musik, Dramenmusik zu reproduzieren. Nun, sich auf die altgriechische Musik wie auf ein Vorbild beziehen zu wollen, bedeutet die antike Zusammenfügung von Wort und Musik wiederherzustellen. Das ist schon möglich. Sie in den Mittelpunkt des musikalischen sowie des literarischen Schaffens wieder zu rücken. Wie ab der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts florentinische Künstler die Formen der antiken Skulpturen und Bauten rekonstruieren wollten und somit von einer Renaissance, einer Wiedergeburt der Antike in den schönen Künsten sprechen ließen, wie die ersten Humanisten seit Petrarca die literarischen Werke der Antike neu entdeckten und sie vom mittelalterlichen Staub in einen neuen kreativen Geist befreiten, so beabsichtigte die Florentiner Camerata, eine ähnliche, humanistisch antik geprägte, wenn auch etwas verspätete Renaissance im Bereich der Musik, oder besser gesagt der Literatur plus Musik, in einer nach langer unberechtigter Trennung wiederherzustellenden Einheit von Wort und Ton. So ist auch die Oper ein Produkt des Renaissance-Menschen, das mit der gut gemeinten Absicht anfing, eine mehr oder weniger richtig verstandene, oft aber missverstandene Antike wieder ins Leben zu rufen und dabei mit dem unvermeidlichen Element von Versehen, das so oft die großen Errungenschaften begleitet, etwas völlig Neues wurde, die Oper. Für null Versehen und hundertprozentige Absicht in der Wiederbelebung der griechischen Tragödie, wenn auch im Gewand germanischer Mythologie, in einem modernen Gesamtkunstwerk müssen wir etwa 2,5 Jahrhunderte warten. Bereits in der tetralogischen Struktur wird Wagners Ring des Nibelungen explizit zur einzig vollständig erhaltenen Trilogie aus der griechischen Tragödie Bezug nehmen. Diese Trilogie ist Aeschylus Orestie, bestehend aus Agamemnon, Choephoren und Eumeniden, mit einer Tetralogie, drei Tragödien plus etwas anderes, das sogenannte Satyrspiel, erhalten ist nur ein Stück von Euripides, und es ist eine Art, ja, ein Drama natürlich, aber mit grotesken, lächerlichen Elementen, parodischen Elementen, und vor allem dionysischen Elementen, die Tragiker aber verfasst haben, nicht die Komiker. Man könnte sich wundern, ja, du bist jetzt spezialisiert in ernsthaften Themen, du Aeschylus, du Sophokles, und dann bist du auch imstande, etwas Lächerliches zu schaffen. Ja, das war der Fall des vierten Stücks einer Tetralogie, wie sie auf den Festspielen, auf den athenischen Festspielen aufgeführt wurde. Drei Tragödien plus ein Satyrspiel. Und diese tetralogische Form wird dann explizit von Wagner im Ring sozusagen übernommen, wenn auch natürlich nicht im Sinne von drei Tragödien plus ein Satyrspiel, sondern einfach so als Strukturmodell. So trat der Tragiker, der antike Tragiker, auf den dionysischen Wettkämpfen im kultischen Rahmen auf, die eine wesentliche Rolle für die Polisgemeinde Athens spielten. Er ließ also seine Stücke an einem Tag hintereinander aufführen. Sie ließen, also die Tragödie, mit denen er gegen andere Tragiker wetteiferte, die an zwei anderen Tagen ihre Tetralogien aufführen ließen. Das Ganze unter öffentlich-staatlicher Kontrolle. Wagner steht also zur griechischen Tragödie, wie etwa der Baron de Coubertin zu den Olympischen Spielen steht. Beide wollten auch die gesamten kulturellen Bedingungen um ein musikalisches bzw. sportliches Ereignis reproduzieren. Die Anlässe zur Performance, die Periodizität, den Festspiel- bzw. Wettkampfcharakter. Was dem einen die antiken Stadien waren, waren dem anderen die antiken Theaterbauten. Bayreuth und Olympia sind also zwei, auch chronologisch fast parallele Produkte, im weitesten Sinne des Wortes, kulturelle Phänomene antiker Rezeption in der Moderne, die weit über die meistverbreitete Form der antiken Rezeption, nämlich die gelehrte Anspielung, die Imitation, die Bezugnahme auf eine oft verstaubte oder missverstandene Folie, hinausgehen. Kommen wir auf die Ursprünge der Oper zurück. Im Vorwort zu seiner Euridice legt Jacopo Peri im Jahr 1600 die theoretischen Prämissen für seine neue Schöpfung vor. Dramatische Poesie setze voraus, dass man das Reden durch das Singen ersetzen soll, und daher nimmt er an, dass die Antiken, um das zu realisieren auf der Bühne, etwas in der Mitte zwischen einer gesungenen Melodie und dem normalen Sprechen hatte. Also alles eine theoretische Rekonstruktion soweit. Aber hier scheinen die Analogien zwischen dem Projekt der Camerata und der antiken Tragödie bereits zu Ende. Werfen wir nämlich einen Blick auf die spärlichen Titel der ersten Oper, wir finden Daphne, Eurydike, Orpheus. Diese mythologischen Figuren wurden von den großen Tragikern im Athen des 5. Jahrhunderts nie berücksichtigt. Sie fanden eher in einer späteren literarischen Tradition Platz, etwa in der Bukolik, in der Hirtendichtung, die ebenfalls in der Renaissance wieder ins Leben gerufen und in dramatische Form gebracht wurde. Die ersten Opern der Florentiner Camerata könnten also eher als Pastoral-Hirtendramen mit Gesang und Musik bezeichnet werden, eher als wie restituierte Tragödien. Für die Opernvertonung einer griechischen Tragödie wird man auf die Alceste ou le Triomphe d'Alcide warten müssen, also Alcestis oder der Triumph des Alkides, damit ist Herakles gemeint. Eine Tragödie en Musique aus Euripides Alcestis von Jean-Baptiste Lully, eigentlich Giovan Battista Lully, ein Florentiner, der nach Paris zog. Uraufgeführt wurde das Stück in der Pariser Oper im Jahre 1674. Das ist praktisch die erste Oper mit tragisch-mythologischen Stoffen, die auf die Bühne kamen. Einen tragischen Stoff, jenen der Medea-Sage, hatte bereits Cavalli 1649 in Il Giasone auf die Bühne gebracht. Jason. Für dieses Stück, das zu den erfolgreichsten und meist aufgeführten des 17. Jahrhunderts zählte, hatte aber der Librettist zur Vorlage eher als Euripides Medea die Argonautika des hellenistischen Epikers Apollonius Rhodius verwendet. Also zwar ein tragischer Stoff, Medea, aber nicht aus der Medea des Euripides, sondern eher aus dem Argonauten-Epos, die Sage ist natürlich die der Argonauten, Jason und Medea, eines hellenistischen Epikers. Es gilt nebenbei zu bemerken, dass ein gelungener Versuch, die antike Tragödie zu reproduzieren, der aber andererseits akademisch gelehrt war und nicht so folgenschwer sein wird wie das Experiment der Camerata, war die Aufführung von Sophokles König Ödipus für die Eröffnung des Teatro Olimpico in Vicenza am 3. März 1585. Diese epochemachende Aufführung des Edipo Tiranno, des König Ödipus, vor 3000 Zuschauern, so viele die Metropolitan Opera heutzutage nur hat, schafft es aber auch einen festen Platz in der europäischen Rezeptionsgeschichte zu erhalten, als erste Aufführung einer griechischen Tragödie in einer neuzeitlichen Übersetzung, auf einer öffentlichen Bühne. ferner als die aufwendigste Produktion eines antiken Dramas überhaupt. So aufwendig, dass nichts derartiges je wiederholt wurde. Das Theater wurde von Andrea Palladio nach Vitruvs Standards gebaut, das Bühnenbild stammte von Angelo Ingenieri, der Text aus einer Sophokles-Übersetzung ins Toskanische durch Orsatto Giustiniani und die Chormusik von keinem Geringeren als Andrea Gabriele. Also auch hier wirklich ein Gesamtkunstwerk mit den besten Leuten der Zeit. Für eine solche Kombination von künstlerischen Kompetenzen im Dienst eines mythischen Rezeptionsstücks konnte ich nur eine Parallele finden, die Aufführung der Antigone von Jean Cocteau aus Sophokles im Jahre 1922 in Paris mit einer kleinen Bühnenmusik von Arthur Honegger, Bühnenbild von Picasso und Kostümen von Coco Chanel. Also auch nicht schlecht. Im Laufe des 17. Jahrhunderts kamen weitere antike Themen hinzu, etwa historische auf die Opernbühne, etwa historische Stoffe, zum Beispiel ab Monteverdis Krönung der Poppea von 1642, der ersten Oper, die historische, nicht mythische Stoffe behandelte. Und insgesamt nimmt sich die Oper nur zweimal eine Tragödie zum Vorbild, die Alcestis für Lully, wie wir gesehen haben, und die Medea für Charpentier. Die Oper ist eher episch bzw. historisch gekennzeichnet als tragisch. So bringt derselbe Monteverdi 1640 in seiner Heimkehr des Odysseus die Bücher 13 bis 23 der Odyssee auf die Bühne. Die Folge dieser Orientierungsänderung in der Wahl der Stoffe reflektiert sich in einer größeren Spektakularisierung der Opernperformance. Das fantastisch-abenteuerliche der episch-historischen Opern ersetzt somit die intime Affektendarstellung der tragisch-mythologischen. Jahrhundertelang begleitete man die Opernpraxis mit der Theorie in der Form einer Debatte über den Vorrang von Text oder Musik. Richard Strauss hat dann später auch eine Oper geschrieben, Prima la musica, poi le parole, also die ähnliche Formulierung. Was kommt zuerst? Was ist wichtiger in der Ökonomie einer Oper? Die Musik oder der Text? Also eine Debatte, die die Oper in der Praxis und in der Theorie von Anfang an begleitet. Wenigstens bis zum ersten Versuch, diese beiden Tendenzen in Einklang zu bringen. Der von den sogenannten Opernreformatoren Calzabigi, dem Librettisten, und vor allem Gluck, dem Komponisten, erfolgreich unternommen wurde. Einen idealen Rahmen für diese Reform, die das antike Ideal einer deutlichen Einfachheit gegen die Exzesse in jede Richtung etablieren wollte. Die Opernbühne war oft voll mit Tänzen, Chören, also etwas so reich an Exzessen. Und nun kommen Calzabigi und Gluck und sie entscheiden sich für eine gewisse Reinheit der Formen. Also weniger Ballett, nicht, dass das Ballett völlig verschwindet, denn das hätte man sonst in Paris nicht verkaufen können, eine Oper ohne Ballett. Aber natürlich, man versucht, die Formen zu bereinigen sozusagen und somit auch zu antikisieren. Einen idealen Rahmen für diese Reform, die das antike Ideal einer deutlichen Einfachheit gegen Exzesse in jede Richtung etablieren wollte, bot der griechische Mythos, vor allem wie wir ihn durch die attische Tragödie kennen. Aber nicht nur. So rekurrierte die erste Reformoper von Gluck, Orpheus und Eurydike, also Orfeo und Eurydice, Wien 1762, wieder einmal auf die nicht tragische, pastorale Orpheus-Legende. Es folgen aber direkt tragische Stücke. Die erste, ebenfalls italienische Fassung der Alceste, also eine Alcestis-Oper, Wien 1767, die Iphigenie en Olide, also die Iphigenie, die aulische Iphigenie, Paris 1774, und die Iphigenie en Tauride, die taurische Iphigenie, Paris 1779. Die Iphigenie en Tauride ist eine Tragödie-Lyrik in vier Akten aus Euripides' Iphigenie beiden Taurern. Eigentlich hat es in der Antike eine Tauris nie gegeben. Das ist eine spätere Erfindung. Man spricht einfach nur von der Bevölkerung der Tauroi, der Taura. Also Iphigenie im Land der Taura, nicht im Taurus. Das Vorgeschehen, Agamemnon war vor seiner Frau Klytaimestra oder Klytämnestra ermordet worden, welche vom Sohn Orest als Rache für den Vater ermordet wurde, wird im Laufe des Stücks nur evoziert, aber nichts wird über den Grund berichtet, der Orest ins Taura-Lande, die heutige Krim, geführt hat. Auch nichts wird über das Opfer Iphigenies in Aulis erzählt. Sie wurde nämlich geopfert, aber dann gerettet in letzter Sekunde von Artemis. Von wem geopfert? Von seinem Vater, das war die einzige Lösung, um die Expedition nach Troja unter seiner Führung fortzusetzen. Deswegen muss er aus Staatsräson sozusagen die Iphigenie opfern. Und sie wird dann gerettet und in die Krim praktisch geführt. Auch nichts wird über das Opfer Iphigenies in Aulis erzählt. Das war der Gegenstand von Glucks Iphigenie en Olid gewesen. In der Iphigenie en Tauride ist sie bereits eine Diana-Priesterin, also die Griechen hätten Artemis gesagt, beim barbarischen Skythenvolk. In diesem Stück bricht zum ersten Mal, also hier, das ist schon eine Aufführung der Iphigenie en Tauride. In der Iphigenie en Tauride von Gluck ist sie bereits eine Diana-Priesterin beim barbarischen Skythenvolk. In diesem Stück bricht zum ersten Mal bei Gluck das Element des Düsteren, des Irrationalen ein. Dieser dunkle Kern der Tragödie ist bereits in den ersten Tönen hörbar, im Verzweiflungsschrei der Iphigenie im Orchestertumult, in einer Fusion von Ouvertüre und vokaler Einleitung, die ihresgleichen sucht. Wir werden jetzt etwas hören, und zwar aus einer szenisch-suggestiver Zürcher Produktion, die Kette der Morde im Atridenhaus, im Haus der Atriden, zwar vom Opfer der Iphigenie bis zur Rache ihres Bruders Orestes, plastisch wiedergibt. Bitte schön. dergleichen. Also es war natürlich Oreste, der gequält wird sozusagen von Gewissensbissen, weil er zur Rache seine Mutter, Clytemnestra, die Ermorderin ihres Mannes Agamemnons, getötet hatte. Agamemnon wurde natürlich von Clytemnestra getötet, weil er die Iphigenie, die Tochter, geopfert hatte. Und da haben wir praktisch die Morde, die Kette der Ermordungen, wie gesagt, auf einer Tafel gesehen. Die beiden Iphigenien weisen, also die aulische und die taurische, weisen eine substanzielle Adhärenz an das euripideische Modell auf und bedeuten tatsächlich, was man sich am nächsten zur griechischen Tragödie in Opernform vorstellen kann. In direkter Anlehnung an Euripides ohne die Vermittlung des französischen Theaters, welches sich eher Seneca zum Vorbild genommen hat. Also Seneca ist der einzige römische Tragiker, von dem wir noch ganze Stücke lesen können, überhaupt in der Geschichte des römischen Theaters. Und er hatte sich natürlich griechische Stücke jeweils zum Vorbild genommen, darunter natürlich etliche Tragödien des Euripides. Und in der Regel kannte etwa die klassische Tragödie, die klassische französische Tragödie eher Seneca als Vorbild. Nun, was tut hier Gluck Revolutionäres zusammen mit dem Librettisten Calzabigi? Er ignoriert sowohl das französische klassische Theater als auch Seneca und er wendet sich direkt an Euripides als Modell. Eine griechische Oper von Calzabigi und Gluck suchte nicht das Galante und das Arkadische etwa, die sonst im 18. Jahrhundert in Mode waren, wo Griechenland einfach auf einen angenehmen Hintergrund reduziert war. Es ist vielmehr das antike, klassische Hellasbild eines Winkelmanns oder das nostalgische, künstlerische Ideal von Goethe. Also Gluck, Winkelmann, Goethe, das ist eine Art der antike Rezeption, der Hellas, der Griechenland-Rezeption, die natürlich neue Wege, alternative Wege gesucht hat, als etwa wer in Griechenland nur das Arkadische, die Hirtenlandschaft, wo alles idealisiert wird, sucht. Das 19. Jahrhundert, das Jahrhundert von Verdi und Wagner in der Oper, ist durch eine deutlich geschmälerte Präsenz griechischer Mythen und Stoffe auf der Bühne charakterisiert. Bezeichnend ist auch die Themenwahl der relativ wenigen Opern mit antikem Stoff. Da erscheinen die drei Medea-Opern von Simone Mayr, von Pacini und von Mercadante Mitte des 19. Jahrhunderts eher als die Ausnahme. Hinzu kommen zwei Operetten von Offenbach bzw. Offenbach, Jacques Offenbach, wie Orpheus in der Unterwelt und die schöne Helena, die als solche einen Sonderstatus genießen. Natürlich ist das antike Rezeption, aber in Operettenform und nicht in Opernform. Im 20. Jahrhundert erlebte die Oper mit mythischem Stoff eine derartige Wiederbelebung, also im 20. Jahrhundert, die an die Fasten des 18. Jahrhunderts erinnern lässt. Die erkennbaren Tendenzen sind diesmal zwei. Erstens, eine neoklassizistische, fast philologische Tendenz, welche die Aspekte des klassisch geregelten, könnte man sagen, normierten, privilegiert. Zweitens, als zweite Tendenz, eine aktualisierende, mal expressionistisch-primitivistisch, mal existenziell oder politisch engagierte Tendenz, welche die Aspekte des archaisch-unheimlichen bevorzugt. Bevor wir zu den drei ausgewählten Stücken kommen, die in unterschiedlichem Maße all diesen Tendenzen gerecht werden, also eine neoklassizistische und eine, nennen wir sie so, archaisch-unheimliche, Bevor wir zu diesen drei Stücken kommen, lohnt es sich, ein kurzes Profil der Tragödienrezeption in der Oper über vier Jahrhunderte zu skizzieren. Wir haben nämlich sechs Iphigenie-Opern im 18. Jahrhundert, Scarlatti, Domenico, die beiden Iphigenien von Gluck, dann von Traetta, Piccinni und Cherubini. Das kann nur mit den sieben Ödipus-Opern im 20. Jahrhundert aber konkurrieren. Leoncavallo, Stravinsky, Enescu, Partsch, Orff, Eda und Rimm. Dieser Sachverhalt ließ den Musikhistoriker Panagel einen wichtigen Aufsatz über das moderne Musiktheater ikastisch betiteln. So betiteln: Iphigenie geht, sie verschwindet aus der Bühne im 20. Jahrhundert, Ödipus kommt, Orpheus bleibt. Medea ist meines Wissens das einzige Stück, das in den vier Jahrhunderten auf höchstem Niveau vertreten ist. Charpentier im 17., Cherubini im 18., im 19. Meyer, Pacini und Mercadante, im 20. Tommasini und Liebermann. Aber die Ausnahme einer Tragödienoper im 19. Jahrhundert lässt sich wahrscheinlich eher mit der Welle des Erfolgs von Cherubinis Médée aus dem Klassiker von Pierre Corneille, diesmal, erklären. Antigone ist relativ konstant, zwei im 18., zwei im 20. Alcestis ist eher ein Stoff für die ersten zwei Jahrhunderte, Lully, Händel, Gluck. Isoliert erscheint Welles, Egon Welles, im 20. Jahrhundert. Die Bacchantinnen oder Bacchen sind mit ihren dionysischen Rauschatmosphären auf das 20. Jahrhundert beschränkt, verständlicherweise. Fünf Opern. Das gilt auch für den Prometheus, Orff und Luigi Nono. Die einzige erhaltene tragische Trilogie, Aeschylus Orestia oder Oresti, gehört auch nur ins 20. Jahrhundert. Tanejew, ein russischer Komponist, Weingartner und Krenek. Einzelfälle erscheinen die Elektra von Strauss 1909, die Ecuba von Malipiero 1941, die Troades von Reimann 1986, der Herakles Deianeira-Stoff aus Sophokles Trakinierinnen bei Saint-Saëns 1911. Diachronisch betrachtet können wir sagen, richtig tragische sind aus unterschiedlichen Gründen nur das 18. und das 20. Jahrhundert. Nun die drei exemplarischen Stücke aus dem 20. Jahrhundert. Strauss Elektra, Stravinskis Ödipus Rex und Orffs Prometheus. Die Elektra von Richard Strauss ist eine Tragödie in einem Akt mit Libretto von Hugo von Hofmannsthal, nach der Vorlage von Sophokles Elektra, uraufgeführt in Dresden 1909. Elektra bleibt allein, weh, ganz allein. Der Gedanke an Rache, die Orestes vollziehen soll, hält sie aufrecht. Die weiche Schwester Chrysothemis leidet wie sie unter der Situation, kann aber für Elektra kein Verständnis haben. Ihr einziger Wunsch ist es, ein normales Leben zu führen. Ich kann nicht sitzen. Als ihre Vertraute berichtet, dass ihr Bruder Orest tot ist, will Elektra selbst die Rachetat vollbringen. Als ihre Vertraute berichtet, dass ihr Bruder Orest tot ist, will Elektra selbst die Rachetat vollbringen und fordert Chrysothemis auf, mit ihr zusammen die Mutter, Clytaimestra, zu töten. Die Schwester schreckt davor zurück und eilt davon. Ein Fremder erscheint, der den Tod des Orest melden will und an Elektras Klagen sieht, dass er seine Schwester vor sich hat. Was willst du, fremder Mensch? Er gibt sich als Orest zu erkennen und gelobt, den Mord an dem Vater und die unwürdige Lage der Schwestern zu rächen. Dienerinnen geleiten die beiden fremden Männer ins Haus. Bald darauf tötet Orest die Mutter und auch deren Mann Aigist. Chrysothemis meldet Elektra den Tod des Herrscherpaares und den Sieg des Bruders. Elektra frohlockt und beginnt zu tanzen, ob ich nicht höre. Vergeblich versucht Chrysothemis, die Schwester zu beruhigen. Elektra stürzt im wilden Triumph tot zu Boden. Wir hören jetzt und sehen, die Szene der Wiedererkennung der beiden Geschwister, Oreste und Elektra. Oreste war, wie gesagt, als Fremder aufgetaucht. Das ist die sogenannte Anagnorisis, Wiedererkennungsszene, also eine Szene, die insbesondere in den euripideischen Dramen praktisch der Wendepunkt bzw. der Knotenpunkt des ganzen Stücks bedeutete, also eine Schlüsselszene hier in der Elektra von Richard Strauss in einer Wiener Aufführung. Bitte schön. Entschuldige mich bei Elektra und Orest. Wir müssen weiter mit Ödipus. Der Ödipus Rex von Igor Strawinsky, seine Opera Oratorio in zwei Akten mit Libretto von Jean Cocteau. Und zwar in der lateinischen Übersetzung von Jean Danielou, uraufgeführt, Paris 1927. Sie haben richtig gehört, eine Oper, eine moderne Oper auf Latein. Es ist eine außergewöhnliche Deutung der sophokleischen Tragödie und des Ödipus-Mythos, die viele seiner Freunde und Verehrer von Strawinsky schockieren musste. Nicht wegen der Wahl eines klassischen Sujets, vielmehr wegen der neuen Poetik, der neuen revolutionären Poetik dieses Stücks. Eine antidarstellerische Form des Musiktheaters hat man sie bezeichnet. Viele Elemente tragen zu einer neuen Art der Verfremdung bei. Zunächst die Wahl der Sprache, das Lateinische. Dazu noch reich an Archaismen, also auch ein sehr stilistisch anspruchsvolles Latein. Dann die Präsenz eines Erzählers, der auf Französisch die dargestellten Ereignisse distanziert schildert. Wundern Sie sich, dass wir jetzt kein Französisches, sondern Japanisch hören. Das ist nämlich eine Tokyota-Aufführung, die wir hören werden, wo die die Stimme des Erzählers, eine japanische Stimme mit Untertiteln ist. Ansonsten ist das Stück, was gesungen wird in den Chorteilen, was rezitiert wird von den Schauspielern, wie gesagt, auf Latein. Also Latein, dazu noch reich an Archaismen. Dann die Präsenz eines Erzählers, der auf Französisch die dargestellten Ereignisse distanziert schildert. Die Behandlung der Rollen ist auch merkwürdig. Sie bewegen sich kaum frei, nur Kopf und Arme, dialogieren nie richtig miteinander, Verfremdung also. Sie sprechen ihre Worte aus, als würden sie nur an ihrem eigenen Anteil am Geschehen interessiert sein. Als würden sie nicht einmal das richtig erleben, was sie erleben. Man hat von der Erzählung des Mythos gesprochen. Erinnert man sich an die originäre Bedeutung von Mythos, Erzählung, könnte man von einer Erzählung der Erzählung, einer Erzählung sprechen. Dem Stück ist jegliche ironische oder parodistische Intention fremd. Lachen Sie also bitte nicht. Alles wirkt absolut tragisch, auswegs- und hoffnungslos. Es ist eine Oper mit geschlossenen Formen. Szenen, Arien und Chöre sind klar voneinander abgegrenzt. Stravinsky erfindet ein Stilisierungsprinzip, nach dem die Figuren eine Mischform verwenden zwischen einer rhythmischen, emphatischen Deklamation und einer Art archaisierender Vokalität, die an das 18. Jahrhundert erinnert. Wir hören jetzt den eindrucksvollen, dem japanischen Erzähler natürlich, den eindrucksvollen Eröffnungschor der Thebaner und anschließend den Chor mit Jokaste und Ödipus im Wendepunkt des Stücks. Bitte schön.
ようこそお越しくださいました。これからご覧いただくのはラテン語のオペラエディプス王。ソポクレスの悲劇が元になっておりますが、そのさまざまな場面のうち要となるいくつかを描き出したものでございます。ことの進みゆきにつれて、私が皆様を物語の世界へお連れいたします。エディプスはそれと知らぬまま自然を超えた大いなる力に歯向かう。死の彼方から我々を見守る眠りを知らぬ神々に、この世に生まれ落ちたその時に罠は仕掛けられる。まず皆様が目の当たりになさるのはエディプスがその罠にはまる様。さあドラマの幕は切って落とされます。テイバイの町は危機に瀕している。スフィンクスは倒れたが、その後疫病が蔓延し、コロスはエディプスに町を救うよう嘆願する。彼は町の救済を約束します。
Oedipus, also liberi vos liberabo, ein sehr schönes Latein, Kinder, liberi heißt Kinder, ich werde euch befreien, und das mit seinen Folgen. Nach Antigone und Oedipus der Tyrann schließt Karl Orff seine persönliche tragische Trilogie mit dem Prometheus von 1968 ab. Aeschylus' Text konnte nicht durch die Paraphrase Hölderlins vermittelt werden. Er fand auch keine für ihn würdige Übersetzungen des Textes. Die Folge war ein Unikum. Aeschylus im altgriechischen Original. Die Philologen, die er für metrische Probleme befragte, waren sich nicht einig, wie immer. Er entschied sich also für eine freie, von jeder Regel unabhängige, rhythmische Skandierung. Von vielen verstanden zu werden, war nicht gerade sein Ziel. Und er versuchte, den Inhalt der Tragödie eher durch eine mimisch-choreutische, tänzerische Visualisierung der erzählten Ereignisse verständlich zu machen. Mit einer stilisierten Gestik, einer hektischen, rhythmischen Wiederholung, welcher Elemente des Volkstanzes nicht fremd sind. Der Einsatz ethnischer Instrumente, vor allem japanisches, arabisches und afrikanisches Schlagzeug, ließ an ein echtes Theatrum Mundi denken, mit dem auch der gewählte Prometheus-Mythos sich vereinbarte. Im Westen konnte er zwar an eine lange Tradition der Aeschylus-Rezeption anschließen, Goethe, Shelley, Frankenstein, Gide, Beethoven, Liszt, Fauré. Das Mythologem des Feuerdiebstahls gehört aber auch außer europäischen Kulturen. Sie hören nun die Katastrophe, Prometheus' Untergang naht. Im letzten Aufbegehren gibt der Titan, Prometheus, eigentlich Titanensohn, das Wissen preis, das ihn gegenüber Zeus überlegen macht und ihm zugleich sein eigenes Schicksal ertragen hilft. Der vom Blitz des Zeus getroffene Felsen am Kaukasus, wo er seine Strafe, stattfinden musste, an den Prometheus geschmiedet wurde und an welchem auch die sich ihm verbündeten Okeaniden klammern, versinkt in der Tiefe. Das ist das letzte Stück, das wir hören diesmal nur. Es gibt leider keine visuelle Aufführung. 3,5 Minuten für die Katastrophe des Prometheus am Kaukasus von Karl Orff. Bitte schön.
Thank you.
Es halt noch ein bisschen nach, aber wir lassen es dabei. Wir kommen zum Schluss. Mit Sicherheit hat die Suche nach der größten möglichen verfremdenden Distanz, nach der Radikalität einer extremen, nicht kompromissbereiten Lösung in der Wahl eines mythischen Stoffs für eine moderne, ja aktuelle Oper, vieles zu tun mit dem modernen, aktuellen Zustand des Musiktheaters, einem eher musealen Zustand, in dem der Opernbetrieb, der sowieso nicht mehr zentral für das Kulturleben im audiovisuellen Bereich wie in den vergangenen Jahrhunderten war, und in dem der zeitgenössische Komponist kein Interesse mehr hatte, einem großen Publikum zu gefallen, in der Regel. Warum? Weil es ein so großes Publikum, das sich seinerseits für zeitgenössische Musik interessiert, schon lange nicht mehr gibt. Und das Elitäre, so wie hier, der einzige Weg geworden ist, um ein neues Musiktheaterstück überhaupt sichtbar zu machen. So hat sich die Produktion an den Zustand der Rezeption angepasst. Mit Adorno geben wir zu Recht der Produktion die Schuld, die nicht mehr wegweisend höher ist als ihre Rezipienten. Aber wenn die griechischen Mythen noch heute leben, das verdanken wir nicht zuletzt den Opernkomponisten, die sich von den monumentalen Gestalten jener entfernten Welt inspirieren ließen. Und damit meine ich nicht die großen athenischen Tragiker Aeschylus, Sophokles und Euripides, vielmehr die Protagonisten des Mythos selbst, Prometheus, Ödipus, Iphigenie, Elektra zum Beispiel. Denn sie üben weiterhin an und für sich eine immense Faszination. Sie leben ein eigenes, jahrtausendelanges Leben, in dem die Träger bzw. die Überlieferer dieser mythischen Helden als kaum etwas mehr denn Komparsen auftreten dürfen. Kein Wunder, dass Prometheus viel bekannter und populärer ist als Aeschylus und Iphigenie sich den Luxus gönnen kann, zwischen Euripides, Gluck oder Goethe als ihren dienenden Ritter zu wählen, während sich Ödipus weniger romantisch für einen Wiener Arzt entschieden hat. Vielen Dank.